Was ist der Unterschied zwischen einem Growth-Mindset und einem Fixed-Mindset? Wie trägt man einen neuen Business-Fokus in die Organisation, wenn Kurzarbeit und Lockdown herrschen? Was sind die beiden wichtigsten Faktoren für Progress? Und wie verändert sich gerade unser Sportverhalten nachhaltig? All das wirst du nach dieser Folge wissen. Herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du dann sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit oder Unternehmer zu werden. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier wertvoll, hilfreich oder spannend ist. Teile sie doch mit ihr oder ihm. Der Link ist talente.co/240. So, ja, das war Anfang 2020, als ich bei Urban Sports Club in Berlin im schönen Office zu Gast war und ein Gespräch mit dem lieben Moritz gemacht habe. Moritz Kreppel, Mitgründer von Urban Sports Club. Und ja, Anfang 2020, das Interview lief dann hier im Talente-Podcast so im März. Und ja, dann kam auf einmal alles anders, als wir uns das alle so in dem Moment noch, als wir miteinander gesprochen hatten, gedacht haben. Und Urban Sports Club hat seitdem, wie ich finde, ja, erstens natürlich war sehr stark betroffen von all dem, was dann mit Corona passiert ist. Andererseits gab es halt ein paar richtig coole Aktionen, ein paar coole Iterationen, würde ich auch sagen, im Geschäfts- und Businessmodell, die seitdem passiert sind, die ich so beobachtet habe als Außenstehender. Und deshalb freue ich mich total, heute hier die Christine bei mir zu haben. Christine Thoma ist Head of B2B Growth bei Urban Sports Club. Und ja, in ihrem LinkedIn-Profil über sich selbst sagt sie, sie steht für, was man auf Deutsch übersetzt, kommerzielle Scharfsinnigkeit, so im Sinne der Strategie, Business Development etc. Servant Leadership scheint für dich auch ein wichtiges Thema zu sein. Und du warst ja auch schon ja, in vielen, vielen anderen Unternehmen, auch weltweit unterwegs. Und deshalb freue ich mich total, jetzt ein bisschen mit dir darüber zu quatschen, Christine, was so in den letzten 1,5 Jahren bei euch geschah. Und ja, heiße dich herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Ja, super gerne. Hi Michael, freut mich hier zu sein.
Christine, gib uns doch mal so einen ganz kurzen Überblick über all die spannenden Sachen, die du bisher schon so gemacht hast wie dich dann dein Weg zu Urban Sports Club getragen hat sozusagen, wie es dazu kam und was so die ganzen Dinge sind, die du vorher so in deinem beruflichen Leben getan und gelernt hast.
Ja, sehr gerne. Du hast das ja gerade schon sehr griffig zusammengefasst aus meinem LinkedIn-Profil. Vielleicht einfach mal so ein bisschen zu meinem Background. Also ich bin Christine, komme ursprünglich aus Hamburg und wohne jetzt seit 2 Jahren in Berlin. Ich habe BWL studiert, also einen recht klassischen Background, zuerst im dualen Studium, das heißt in Kooperation mit einer Firma. Und danach dann nochmal einen internationalen Master gemacht. Ich kann auch gerne gleich ein bisschen mehr zu den Stationen sagen. Vielleicht was auch durchaus wissenswert ist, um dann auch meinen weiteren Werdegang zu verstehen und auch was mich am Ende zum Urban Sports Club getragen hat, ist, dass Sport immer eine sehr große Rolle in meinem Leben gespielt hat. Und zwar insbesondere der Fußball. Also ich habe insgesamt knapp 20 Jahre Fußball gespielt. Das ist so die Leidenschaft, das große Hobby gewesen, mit dem ich aufgewachsen bin.
Ja, beim HSV hast du auch gespielt, oder? Habe ich es richtig gesehen, ne?
Ja, genau, das war dann am Ende der Zeit, dass ich in der Bundesligamannschaft, zweite Bundesliga vom Hamburger SV gespielt habe.
Wow.
Das so lange, wie ich halt studiert habe, also das ist ja strukturell ein bisschen anders bei den Männern, nicht so, dass du dann wirklich da deine Karriere drauf ausrichtest, aber solange es ging und ich auch irgendwie die Zeit aufwenden konnte, jeden Tag zum Training zu gehen und mich da voll reinzuhängen, habe ich das gemacht und das war dann sozusagen bis zum Ende meines Studiums, also so mit zarten 23, dann die Schuhe an den Nagel gehängt.
Wow, die erste Karriere war dann schon beendet, ja?
Genau.
Wow, okay. Ja, alles klar. Hast du einiges aus dem Teamsport mitgenommen, dann sozusagen für das, was dann folgte in der Businesswelt? So, siehst du da so ein paar Sachen, die dich irgendwie vielleicht geformt haben, die du irgendwie vielleicht mindset-technisch mitbekommen hast, die du dann anwenden konntest oder die dir zumindest geholfen haben?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und denke, dass der Teamsport mich da sehr geprägt und eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Dass ich vieles natürlich aber auch erst in der Rückschau und mit ein bisschen Abstand und in der Reflexion dann auch verstanden habe.
Zum Beispiel? Was wäre so eine Sache?
Genau, also solange ich gespielt habe, ging es natürlich sehr vordergründig ums Gewinnen. Ne? Wir haben trainiert, weil dann am Wochenende ein Spiel war oder ein Turnier und haben uns halt sehr stark am sportlichen Erfolg ausgerichtet. Aber ich glaube, wenn du da so ein bisschen von Abstand nimmst und dann auch drauf guckst, also was für mich dann auch so die entscheidenden Punkte waren, auch jetzt aus der heutigen Sicht, ist halt zu sagen, eigentlich geht es gar nicht so sehr darum, ob du gewinnst oder verlierst und was das Ergebnis von einem bestimmten Spiel ist, sondern es geht darum, dass du in der Gruppe dich über längere Zeit gemeinsam auf ein Ziel vorbereitest.
Ja.
Das Verständnis, dass es auf jeden Einzelnen im Team ankommt, um auch erfolgreich zu sein. Und dass es bei der besten Vorbereitung ja trotzdem passieren kann, dass es nicht so ausgeht, wie du es dir vorstellst. Ne? Weil was dazwischen kommt, eine Verletzung, wie auch immer. Und dann auch einfach irgendwie Freude zu finden an der Vorbereitung, an dem Weg dahin und nicht nur am Ergebnis, ob du gewonnen hast oder nicht.
Verstehe. Das sind ja schon krasse Mindset-Themen, ne? Also sozusagen zu verstehen, dass es um die Vorbereitung vor allen Dingen erstmal geht, dann eben auch dieses Wissen zu haben, dass es auf jeden ankommt und dann auch mit Niederlagen umgehen zu können, ne? Würdest du sagen, das ist so, also ich habe nie professionell Sport gemacht, so ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, ich kenne es natürlich nur aus dem Fernsehen, wie so ein Profifußballtrainer da so unterwegs ist. Würdest du ganz ehrlich sagen, das ist so auch eine der wichtigsten Aufgaben von so einem Trainer oder spielt das eher eine untergeordnete Rolle?
Mittlerweile, aus heutiger Sicht, würde ich sagen, das ist mit die wichtigste Aufgabe und dann auch irgendwie letztendlich der Transfer in die Businesswelt für jeden Coach oder jede Führungskraft. Ich finde auch den Begriff Mindset, den du erwähnst, sehr, sehr wichtig, weil ich auch irgendwie hier in der Rückschau dann auch zum ersten Mal, als ich über Fußball reflektiert habe, auf den Begriff Growth Mindset gestoßen bin. Was ja genau auch diesen Lernprozess und die Freude irgendwie am Erfahren von Neuen und Explorieren in den Vordergrund stellt. Und das finde ich besonders wichtig, weil zumindest für mich gesprochen auch sagen kann, es nicht unbedingt selbstverständlich ist, mit einem Growth Mindset aufzuwachsen. Wir sagen, dass irgendwie mir da auch irgendwie die Fußballerfahrung mit der Zeit sehr geholfen hat, mich auch ein bisschen umzuprogrammieren.
Das heißt, da würdest du sagen, das Growth Mindset ist dadurch definiert, dass es sozusagen das mentale Ziel nicht unbedingt nur auf das endgültige Ziel, nämlich das Gewinnen legt, sondern auf den Prozess des Weges dahin, ja? Also sozusagen das Wachsen an sich, oder?
Genau, genau. Also der Gegenpol vom Growth Mindset ist ja das Fixed Mindset. Das Abstellen auf Ergebnisse, auf irgendwie sehr klassische Erfolgsmerkmale. Und wenn ich dann auch zum Beispiel an meine Jugend und meine Schulzeit zurückdenke, glaube ich schon, dass ich mich auch sehr stark an solchen Kriterien orientiert habe. Also gute Noten in der Schule, in der Uni, halt auch als wesentliche Bestätigung, was mich gepusht hat, was mich aber auch in gewisser Hinsicht unter Druck gesetzt hat und manchmal sogar auch so ein bisschen die Freude am Lernprozess verstellt hat. Dann halt auch das Growth Mindset und zum Fußball zu gucken, glaube ich, ist das halt auch ganz wichtig, um so ein bisschen von diesen fixen Kriterien der Noten und den Endergebnissen zu abstrahieren.
Okay, spannend, ja. So, und das jetzt einmal übertragen auf das, was du heute machst. B2B ist ja, also deine Zuständigkeit bei eurem Sports Club ist der B2B-Sales, richtig? Oder wie würdest du deine Mission heute bei euch in der Firma beschreiben?
Genau, also B2B steht bei uns beim Urban Sports Club für das Geschäft mit den Firmenkunden. Sprich, der Verkauf des Urban Sports Club Produkts an Firmen, die das dann wiederum ihren Mitarbeitern als Mitarbeiter-Benefit anbieten.
Ja.
Und hier haben wir den Bereich für uns in Deutschland in zwei Bereiche aufgeteilt. Also auf der einen Seite ist der klassische Vertrieb. Und dann auf der anderen Seite das B2B Growth Team, was bei uns übersetzt bedeutet letztendlich die Ausrichtung auf das strategische Geschäftsfeld Firmenkundengeschäft. Wir sind ja aus der Entstehung heraus ein B2C-Geschäft. Ja. Wir kommen sehr stark aus dem Endkundenbereich, haben aber über die Jahre gesehen, dass uns auch unsere starke Marke in die Firmen reingespült hat. Und jetzt geht es darum, da aufzusetzen und uns weiter auf das Firmenkundengeschäft auszurichten.
Verstehe. Und das ist jetzt auch deine Hauptmission, also weniger der Sales an sich, sondern eigentlich im Prinzip auch hier wieder der Prozess, die Transformation von der B2C-Only-Ausrichtung, könnte man ja sagen, sozusagen hin auch zum strategischen Feld des B2B-Marktes, richtig?
Genau, eigentlich die Verzahnung sozusagen. Wir haben unsere Vertriebler, wir haben die Sales-Truppen und wir wollen das jetzt auch an die Organisation andocken lassen, weil hier genauso wie beim Fußball auch, ist es ja nicht nur Aufgabe des Sales-Teams oder eines Teils der Mannschaft, sondern wir brauchen natürlich da genauso ein funktionierendes Ensemble, was irgendwie diesen Geschäftsbereich zusammen bespielt. Also die Zusammenarbeit mit dem Marketing, mit dem Product, mit dem Partnernetzwerk, um auch im Firmenkundengeschäft uns bestmöglich aufzustellen.
Verstehe. Und dieser ganze Bereich, ich frage nur einfach nochmal rein Interesse, aber der ganze Bereich jetzt auch gerade während der Pandemie, andere Sport- und Wellness-Anbieter mit auf eure Plattform zu holen, das ist jetzt dann eher nicht so dein Bereich oder gehört das auch mit zu dem B2B-Feld dazu? Also jetzt, was weiß ich, irgendwelche anderen Yogakursanbieter oder sowas irgendwie mit in euer Ökosystem reinzuholen. Gehört das auch mit dazu, dass dein Fokus wirklich Mitarbeiter-Benefits B2B-Kunden?
Genau, mein Fokus ist wirklich auf dem Kunden, den Mitarbeiter-Benefits. Das, was du beschreibst, ist ja eine zweite wesentliche Priorität bei uns, nämlich der Ausbau des Angebots an Online-Kursen. Das macht eine andere Initiative, aber das irgendwie hilft uns natürlich auch sehr, um unser Angebot beständig auszuweiten und zu verbessern.
Ja, verstehe. Okay. Ja, krass. So, und jetzt, was hast du gelernt? Also, wie lange bist du? Bist du jetzt seit Mitte 2019 circa da, ne? Habe ich das richtig gesehen? Mitte 2019 so ungefähr.
Genau, also ich bin jetzt seit 2 Jahren beim Urban Sports Club und vielleicht noch um den einen Bogen zu deiner vorigen Frage zu spannen. Also auch so mit Blick darauf, wo ich herkomme, war es natürlich für mich immer ein Wunsch, ein Traum im Sportbereich tätig zu werden und eigentlich irgendwie so den BWL-Background mit so einem Herzensthema zusammenzulegen. Und deshalb war das auch, als ich nach Berlin gezogen bin, eine fantastische Möglichkeit, beim Urban Sports Club anzufangen. Genau, und das war Anfang 2019. Also ich bin jetzt seit 2 Jahren dabei und war ein Jahr dabei, als letztes Jahr Corona begonnen hat.
Ja, genau. Das heißt, du hattest vorher auch schon die Mission, das B2B-Feld aufzurollen, richtig?
Genau, da allerdings noch mit ein bisschen anderen Winkel. Also meine erste Rolle, sehr passend zu meinem Background, als ich hier gekommen bin, bestand darin, unser Teamsportangebot für Firmenkunden auf- und auszubauen. Lief bei uns unter dem Namen Urban Sports League. Und hier ging es vor allem auch um Fußballligen und Fußballwettbewerbe für Firmenkunden.
Ah ja, siehste, da haben sie sich natürlich die richtige Frau geholt. Okay, alles klar. So, und dann kam der Switch, dann kam Corona und dann ging es los, wirklich auch Vollgas in die Richtung Mitarbeiter-Benefits zu geben, ja?
Also als Corona letztes Jahr losging, war es natürlich auch für uns eine Vollbremsung, eine super intensive Zeit. Du hattest mit Moritz Kreppel, glaube ich, im Januar gesprochen, als wir noch im Hyper-Growth-Modus waren, wo es die ganze Zeit darum ging, neue Märkte aufzumachen, neue Unternehmen aufzukaufen. Also wir kannten ja aus der Historie heraus nur eine Richtung. Und dann mit letztendlich dem Lockdown letztes Jahr im März war es für uns wie eine Vollbremsung. Also wo wir natürlich von 100 auf 0 in kürzester Zeit abbremsen mussten. Ja. Und zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so klar war, wie robust jetzt das Geschäft von Urban Sports Club in dieser Krise ist.
Ja.
Na, aber was wir gelernt haben mit der Zeit war, dass insbesondere das Geschäft mit Firmenkunden sich als besonders robust erwiesen hat.
Ah, okay.
Zuerst hatten wir die Sorge, dass Firmenkunden an dieser Stelle sparen würden und sich auch auf ihr Kerngeschäft ausrichten.
Ja.
Aber wir haben gesehen, dass eigentlich Firmenfitness in der heutigen Zeit wichtiger ist als je zuvor. Und das spiegelt sich auch in der Haltung der Firmen wieder. Und führte dann dazu, dass wir eigentlich insbesondere auch durch unser B2B-Geschäft, durch das Firmenkundengeschäft, sehr gut durch die Krise gekommen sind.
Was für eine krasse Erkenntnis, ne? Da wird dir im Prinzip einmal dein komplettes Businessmodell unterm Boden weggerissen. Und trotzdem merkst du dann, ey, mit so einer kleinen Adjustierung und dann, wie du selbst sagst, haben wir haben wir plötzlich was Robustes, was dann auf der anderen Seite auch gleichzeitig wieder ziemlich krass den Zeitgeist irgendwie trifft, ne? Weil auf einmal natürlich alle zu Hause hingen, so, und auf einmal haben irgendwie alle angefangen, zu Hause irgendwie Sport zu machen. Und das waren dann natürlich die perfekten Puzzlesteinchen, wenn ihr die so ineinander legt, da euer Ökosystem in Richtung B2B zu öffnen und da dann einfach, ja, einen robusten Case draus zu bauen, das ist schon krass, ne?
Ja, also das hast du sehr schön zusammengefasst. Ne? Also jetzt rückblickend guckst du drauf und sagst, ja, das macht Sinn. Ich glaube, wenn wir uns doch mal in die Situation da vor einem Jahr hineinversetzen, war es natürlich im ersten Moment ein massiver Schock. Ja. Und wo wir auch natürlich unter irgendwie maximale Unsicherheit und Hochdruck Entscheidungen treffen mussten, um zu gucken, wie wir unser Geschäftsmodell erhalten. Ich glaube, was allerdings ganz wichtig ist und was uns dann in Karten gespielt hat und woraus sich jetzt auch dieser Shift ergeben hat, ist, sich halt auch in so Krisen immer wieder zu vergegenwärtigen, was letztendlich so die First Principles deines Unternehmens sind. Ne? Also worum es eigentlich geht und wie du das halt auch in neue Kontexte transformieren kannst. Und bei uns ist es ja sehr stark die Ausrichtung an unserem Credo, jedem Menschen ein gesundes, aktives Leben ermöglichen zu wollen.
Ja, ja.
Und auf der zweiten Seite auch der feste Glauben daran, dass Sport auch soziale Verbindungen schafft. Und das sind ja auch beides Themen, die durch die Corona-Krise oder durch die Corona-Zeit auch sehr, sehr relevant sind oder noch relevanter als vorher.
Ja.
Wenn du dann auf diese irgendwie Grundbausteine rauf guckst und sagst so, und was haben wir denn eigentlich, was in diesem Kontext schon ganz gut funktionieren kann und wie können wir Neues darum aufbauen?
Ja.
Daraus haben sich dann letztendlich auch unsere zwei neuen strategischen Prioritäten ergeben. Zum einen das Firmenkundengeschäft und zum anderen der konsequente Ausbau von Online-Kursen und dem Online-Angebot.
Ja, verstehe. So, super, super spannend, super sinnig. Gerade wie du sagst, in der Retrospektive, super eindeutig klarer Schritt, der natürlich total logisch ist. So, aber das habt ihr euch dann irgendwie Management überlegt. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Leute, die Teams, die Mitarbeiter. Wie trägt man das dann klug ins Unternehmen rein? Gerade ja auch in der Situation, dass die Leute auf einmal auch alle zu Hause sind, ne? Und auch nicht mehr irgendwie vor Ort sind und das vielleicht nochmal mal eben ein kleines bisschen leichter so persönlich geht. So. Wie hat das dann funktioniert bei euch? Was habt ihr dann gemacht? Wie seid ihr das alles angegangen? Dann sozusagen diese strategischen Neufokus in die Organisation, ins Team, zu den Mitarbeitern hineinzutragen?
Ich glaube, also bevor ich irgendwie auf diese Frage eingehe, noch mal kurz einen Schritt zurück. Weil natürlich auch dieses ganze Thema Mitarbeiter, Organisation und Kultur für uns auch eine riesengroße Herausforderung war.
Ja.
Also wie ich vorher schon sagte, wir hatten ja vorher die Hypergrowth-Erfahrung. Wir haben jeden Monat sehr viele Leute eingestellt. The only way was up. Und dann kam die Vollbremsung. Und das hat natürlich auch unsere Mitarbeiter betroffen und hat uns als Organisation auch gezwungen, uns zum ersten Mal mit Kurzarbeit, mit Entlassung und durchaus auf größerer Ebene auseinandersetzen zu müssen.
Ja.
Ich persönlich zum Beispiel war auch betroffen, also hat sehr viele von uns betroffen. Also ich war auch 4 Monate auf 50% und hatte dann meinen eigenen Rollercoaster und meinen eigenen Struggle. Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir diese brillante strategische Erkenntnis hatten und alles war super einfach, sondern die Krise hat uns schon ordentlich durchgeschüttelt, ne, und war insbesondere auch irgendwie auf kultureller Ebene eine krasse Herausforderung für uns. So, fast forward natürlich, wir haben dann auch irgendwie sofort auf Remote-Arbeiten umgestellt. Wir hatten ja auch gar keine andere Möglichkeit. Ja, und haben es mit der Zeit hingekriegt, uns da einigermaßen einzuspielen. Ne? Das ist natürlich auch viel Trial and Error und einige Dinge, die da nicht funktionieren. Es ist auch durchaus herausfordernd, wenn auf einmal viele Mitarbeiter in der Organisation unterschiedliche Arbeitszeitmodelle haben. Einige arbeiten voll, andere arbeiten auf 50% oder noch weniger. Also wie schaffst du dann auch die Gemeinsamkeiten und richtest dich eigentlich auch irgendwie nach den Arbeitszeiten der Mitarbeiter in Kurzarbeit aus.
Habt ihr da irgendeinen Trick gefunden? Weiß ich nicht, das irgendwie in Slack hinterlegen oder irgendwie sowas?
Ja, wir hatten eine Präsentation letztendlich, die am Ende von jedem Monat aktualisiert wurde, wo es eine Übersicht über die Abteilung gab, wo drin stand, wer wie viel arbeitet und auch was die präferierten Arbeitszeiten sind, um sich daran auszurichten.
Ja.
Und also das eine ist natürlich so von der Organisation, diese Transparenz zu schaffen, aber ich kann da ja auch aus eigener Perspektive sprechen, wenn du auf einmal nur noch 50% der Zeit arbeitest, du verpasst halt auch 50%. Ja, das eine ist ja die Herausforderung der Organisation, dich einzubinden, aber auf der anderen Seite auch für dich die Challenge, am Ball zu bleiben und auch nach wie vor das Gefühl zu haben, dass du irgendwie den Beitrag leisten kannst, auch wenn dir gar nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung steht.
Ja. Wie war der Spirit? Also wie hast du den Team-Spirit so in der gesamten Organisation wahrgenommen? Natürlich auch von denen, die halt betroffen waren. Hast du da irgendwas beobachten können, was dir aufgefallen ist? Sowohl positiv als auch vielleicht negativ?
Also ich habe an mir selbst diese Achterbahn der Gefühle beobachtet.
Ja.
Und so im ersten Moment sagst du, boah, krass, Kurzarbeit, Krise. Also ich muss mir erstmal gerade schütteln, wie komme ich damit zurecht?
Ja.
Mir persönlich haben zwei Dinge geholfen. Das eine war eine Vorerfahrung, und zwar bevor ich zum Urban Sports Club gegangen bin, hatte ich auch meinen ersten Versuch eines eigenen Startups, was nicht funktioniert hat aus diversen Gründen. Und wo ich mich dann halt auch, bevor ich beim Urban Sports Club angefangen habe, recht stark mit auseinandergesetzt habe. Und also auch da, ich finde es immer sehr wichtig, irgendwie zu, also sich auch die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, was damals irgendwie mich sehr geneckt hat oder auch schwierig wird. Und ich gesagt, so, das war meins. Was habe ich falsch gemacht?
Okay.
Letztendlich habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass nach diesem Tal eigentlich auch recht schnell wieder Sonnenschein kam und ich konnte beim Urban Sports Club anfangen, also letztendlich die Sportwelt, wo ich immer hin wollte.
Ja.
Mir persönlich hat diese Erfahrung dann geholfen, als ich mich aus meinem ersten Tal der Tränen der Kurzarbeit rausgezogen habe, dass ich sagen konnte, ich habe für mich einen Referenzpunkt aus der Vergangenheit, wo ich schon mal das Gefühl hatte, ich stand ganz unten.
Verstehe.
Und rückblickend konnte ich sehen eigentlich, dass es sich doch relativ schnell wieder zum Guten gewendet hat.
Ja.
Und dieses Mal ist es eine Sache, die ich gar nicht zu verantworten und zu verschulden habe, sondern ich bin in guter Gesellschaft von vielen anderen, die auch betroffen sind. Also das hat mir mental geholfen. Und dann war das ja auch irgendwie, als es losging, letztes Jahr im Spätfrühjahr, wir hatten relativ gutes Wetter und haben uns halt auch mit den Kollegen viel dann auch außerhalb der Arbeit ausgetauscht. Also wir haben uns getroffen, wir haben gemeinsam Sachen gemacht. Und dann auf der anderen Ebene, firmenseitig, haben wir es auch durch verschiedene HR-Maßnahmen flankiert. Wir sind ja nun mal der Urban Sports Club. Also es ist für uns relativ einfach, dann auch irgendwie gemeinsame Sportevents auch digital zu organisieren. Wir haben Sachen gemacht wie Pub-Quizzes. Also uns war es immer sehr wichtig, in größeren und in kleineren Gruppen Formate zu schaffen, wo die Leute sich begegnen und wo Austausch stattfindet, um auch den Kollegen, Kolleginnen, die in Kurzarbeit waren, immer das Gefühl zu vermitteln, dass sie noch dabei sind, ne, dass sie immer noch dazugehören.
Ja, spannend. Und ist es euch dann sozusagen auch gelungen, in den, also diese Erfahrung, die du da selbst gemacht hast, wo du gemerkt hast, hey, ich meine, das ist ja genau die wertvolle Erfahrung. Das ist eine Art Weisheit, die du eben gewonnen hattest, wo du weißt, jo, wenn es irgendwie so ein Tal der Tränen mal gibt, so, dann ist es in aller Regel im Leben so, dass danach auch wieder Sonnenschein kommt. Und im Optimalfall hat man sogar auch ein paar Methoden und Techniken gelernt, wie man sich sozusagen aus diesem Tal wieder hinauf erklimmt auf den Sonnenhügel sozusagen. Das ist natürlich auch was man dann in so einem Moment auch irgendwie an die Mannschaft im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie weitertragen möchte. Ne? Hast du da so ein paar Beobachtungen gemacht, vielleicht ein paar Kniffe, ein paar Erfahrungen, wie das bei euch funktioniert hat, die Leute ja genau mit diesem Mindset dann auch auszustatten und eigentlich auch das, was wir am Anfang hatten, nämlich den Leuten auch zu erklären, ey, es können Niederlagen kommen, das gehört auch irgendwie dazu, trotzdem sozusagen hier den Prozess, unser Baby zu einem Winning-Baby zu bringen, der ist dadurch jetzt nicht gestoppt, ne?
Ähm,
Waren das zum Beispiel durch solche Maßnahmen wie eure gemeinsamen Mitarbeiter-Events, was weiß ich, virtuelle Pub-Dinger, irgendwelche Ansprachen vom Management etc.? Wie habt ihr sozusagen dieses Gefühl, diesen Drive zumindest vielleicht versucht, ins Team hineinzutragen?
Ja, ich glaube, das ist eine ganze Palette an Maßnahmen, die du da ergreifen kannst. Und vor allem sehr, sehr wichtig in der Krise ist natürlich eine sehr zeitnahe, sehr regelmäßige, sehr transparente Kommunikation auch. Also wir hatten in wirklich kürzesten Abständen All Hands, wo unsere Gründer und das Senior Management sehr transparent darüber gesprochen haben, wie sich das Geschäft entwickelt, wie sich die Mitarbeiter, die Mitgliederzahlen entwickeln, die bei uns auch so der Indikator waren, mit dem wir die Kurzarbeit gesteuert haben. Also da auch wirklich eine Klarheit zu geben, ne, und irgendwie den Mitarbeitern Transparenz darauf zu ermöglichen, was da als nächstes kommt. Ich glaube, das ist wirklich unerlässlich.
Ja.
Darüber hinaus geht es natürlich aber auch um die menschliche Komponente, ne, und Leute dann halt auch in diesen schweren Momenten aufzufangen. Also für mich war es so, dass ich im August aus der Kurzarbeit zurückgekommen bin und dann wieder voll gearbeitet habe. Und was ich dann irgendwie für mich übertragen habe in den Alltag, also auch für die Menschen um mich drumherum, sagen so, ich habe mich im Sommer auch durchaus mit Hilfe von Online-Achtsamkeitscoachings und dem Austausch irgendwie mit anderen, die in ähnlichen Situationen waren, wieder in so einen Mindspace bewegen können, dass ich gesagt habe, okay, ich kann, auch wenn es gerade schwierig ist, ich kann der Situation Gutes abgewinnen. Und das hat irgendwie bei mir ein bisschen zur Ruhe und zur Balance geführt. Und es war dann auch irgendwie mein Ansinnen für die Leute um mich herum und mein Team, ne, so mit Selbstführung angefangen, diese Ruhe weiterzugeben. Und ich finde, das ist dann auch ganz wichtig in der Kommunikation, dass du halt vor allem in so einer Krise auch den Raum für das Menschliche machst. Also zurzeit, wir haben vollgetaktete Terminplaner und hetzen von einem Hangout zum anderen.
Ja.
Oder bewusst auch so ein bisschen Raum einzuplanen und wirklich auch irgendwie mit jedem einzelnen Mitarbeiter die Zeit zu nehmen, in den zwischenmenschlichen Dialog zu gehen und auch irgendwie nachzuhorchen. Zum einen, wie geht's dir, ne, was bewegt dich gerade? Aber das nicht nur einseitig abzutanken, sondern genauso von der anderen Seite sich offen zu machen und auch über eigene Unsicherheiten zu sprechen. Das habe ich gemerkt, war super wichtig, um irgendwie eine gute, vertrauensvolle Basis hinzubekommen und dann darauf aufsetzen zu sagen, so ja, wir erkennen alle an, dass die Situation gerade schwierig ist, dass die Situation herausfordernd ist, aber wenn wir jetzt so ein bisschen den Perspektivwechsel machen, was können wir denn trotzdem oder gerade auch durch diese neue Situation lernen? Wie können wir uns irgendwie positiv darauf ausrichten, zum Beispiel innerhalb des B2B-Firmenkundengeschäfts? Wir sehen, das ist robuster, als wir erwartet haben. Wir sehen, dass wir hier ein gewisses Momentum haben für die Organisation. Wie können wir uns im Hier und Jetzt irgendwie auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können und wo wir auch ein positives Ergebnis für die Organisation erzielen können?
Okay, ja, spannend. Also Respekt auf jeden Fall. Ganz großen Respekt. Das ist keine einfache Aufgabe. Aber ja, ihr scheint ja da einige Sachen auf den Weg gebracht zu haben, die es zumindest abgefedert haben. Und ihr habt da einfach diesen geilen Vorteil, dass ihr sozusagen diesen iterativen Schritt noch viel mehr exekuten konntet, jetzt in Richtung B2B zu gehen. Spannend, echt cool. Wie geht's damit jetzt weiter? Jetzt nehmen wir an, irgendwie so langsam aber sicher sind irgendwie alle geimpft und die Lockdowns nehmen ab. Bleibt das B2B-Geschäft sozusagen der wichtigste Neuausrichtungsfokus oder der wichtigste Ausrichtungsfokus?
Also vom Kundensegment her auf jeden Fall. Also wir glauben wirklich ganz fest daran, dass Firmenfitness ein neuer Standard wird und ein unerlässlicher Baustein auch so in dem ganzen Benefits-Paket.
Ja.
Weil einfach die Corona-Krise nochmal gezeigt hat, wie wichtig sowohl physische auch als mentale Gesundheit für die Mitarbeiter sind. Und dass auch auf Seiten der Mitarbeiter oder potenzieller Mitarbeiter die explizite Erwartungshaltung besteht, dass der Arbeitgeber da das passende Angebot hat. Von daher für uns ganz klare Marschroute, da jetzt zu gucken, wie wir uns bestmöglich aufstellen, in Deutschland und auch in den anderen Märkten das B2B-Angebot voranzutreiben.
Und das lässt sich dann auch verknüpfen mit den Fitnessstudios, die dann hoffentlich auch irgendwann mal wieder öffnen, und dem Online-Angebot, was ihr jetzt geschaffen habt, ja?
Genau, du nimmst es sozusagen vorweg. Ich wollte ganz sagen, die zweite Säule ist dann natürlich auch unser Sportangebot für die Zeit nach Corona, fit zu machen. Wir hatten da jetzt ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also bis zu Corona hatten wir alleinig Offline-Partner. Das Online-Angebot hatten wir vorher noch nicht vorangetrieben. Das ist dann auch in dem ganzen Trubel des März 2020 als eine der Initiativen gepusht worden. Und wir glauben fest daran, dass die Zukunft hybrid ist. Also wir arbeiten gerade sehr stark an der Initiative, die wir Home Sports Club nennen. Und die darin besteht, mit unseren Partnern zusammen sowohl offline als auch online Angebote für die Zukunft voranzutreiben.
Also ist das wirklich, gibt es da schon irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken, Umfragen drüber, die sagen, dass jetzt die Leute vielleicht auch ein bisschen Blut geleckt haben mit dem Home-Studio sozusagen und das wirklich auch, ja, vielleicht in Zukunft noch mal weiter ein Tick härter für stationäre Fitnessstudios werden könnte. Ist das so oder was ist da so der Trend, würdest du sagen? Oder meinst du, alle sind froh, wieder zurück Fitnessstudio und dann ist sozusagen das Homestudio eine Ergänzung? Was denkst du, was
wird eher zutreffen? Ich glaube, da gibt es gar nicht so die eine absolute Antwort, sondern da werden sich so verschiedene Präferenzen dann rausbilden. Zurzeit ist natürlich unser Nutzungsverhalten vor allem online und wir sehen, dass unser Online-Angebot gut ankommt und richten uns natürlich auch da dann halt irgendwie an dem Feedback der Kunden aus, wie wir es noch besser machen können. Und ansonsten ist es eine Frage der persönlichen Präferenz. Also ich persönlich hätte vor Corona nie gedacht, dass mein Wohnzimmer mal mein Lieblingssportort werden könnte. Also ich fand die Vorstellung, Sport zu Hause zu machen, also das kam mir gar nicht.
Und jetzt? Und jetzt, ja,
Bin ich hier fully equipped und habe von Hanteln über die ganzen Yoga-Materialien alles und bin hier jeden Tag voll am Start, ja, und habe das zum festen Bestandteil meiner Routine.
Und bleibt das so oder freust du dich wieder aufs Studio?
Ich glaube, ich werde der klassische Hybridnutzer werden. Also die Mischung aus Studio hier zu Hause und dann auch draußen, ja, im Park.
Ja, okay. Und wie läuft das dann in der Realität? Also wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, geht man weniger ins Studio oder geht man... Und macht man am Ende sogar mehr Sport? Das wäre ja was. Dass ich sozusagen meine 2 bis 3 Standardtage weiter ins Studio gehe wie vor Corona und dann halt zu Hause nochmal irgendwie 2, 3 Tage Sport mache. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, oder?
Also die Möglichkeit ist zumindest da, ja. Und irgendwie die Ausreden, die du für dich anführen kannst, werden natürlich immer weniger.
Ja, stimmt, auf jeden Fall. Ja, okay, krass, spannend. Da kann man garantiert auch sozusagen so Marketing-Kampagnentechnisch das von eurer Seite irgendwie nochmal ganz geil pushen, so dieses Thema, ne? So dieses Hybrid-Thema, das ist eh ein super spannendes Ding, auch bei hier Events und Konferenzen und so weiter und so fort, ne? Da ist jetzt ja auch sozusagen, bereiten sich ja auch alle irgendwie auf hybride Events vor und so. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein richtig spannendes Zukunftsding.
Hybrid. Ja, absolut. Und es ermöglicht uns ja auch nochmal, uns breiter aufzustellen. Ne? Also in der Vor-Corona-Zeit war die Qualität unseres Angebots natürlich auch sehr stark davon abhängig, wie stark unser Partnernetzwerk vor Ort war. Und
ja.
Also wie es der Name ja auch schon sagt, sind wir da im städtischen Bereich besonders gut. Mhm. Wenn wir jetzt auch an unser B2B-Geschäft denken, an das Firmenkundengeschäft, wo ja nicht alle Firmen im städtischen Bereich sitzen, sondern vielleicht auch weiter draußen, ergeben sich dann natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, wenn du auf einmal ein hybrides Angebot hast. Und dann halt auch die ein nicht so attraktives Angebot um sich herum haben oder weiter weg sind von den Fitnessstudios, auf einmal auch viele interessante Sportmöglichkeiten für ihre Mitarbeiter haben.
Ja, cool. Ja, super. Ey, also Hammer. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Ab wann lohnt sich das als Firma überhaupt? Wir sind jetzt bei Talentmagnet zum Beispiel gerade. Werden jetzt 6 Leute sein. Lohnt sich das schon für uns, bei euch da sozusagen unseren Account aufzumachen? Oder was habt ihr so für eine Zielgruppe?
Ja, also die Antwort ist, es lohnt sich immer. Und was ich sagen kann, auch aus der Vergangenheit heraus, dadurch, dass wir auch sehr stark durch irgendwie das Momentum unserer B2C-Marke mitgewachsen sind, ist, dass wir auch insbesondere für kleinere und mittlere Firmen ein sehr, sehr relevanter und interessanter Benefits sind. Also ihr jetzt auch in eurer Größe, wärt herzlich willkommen.
Ja, okay, alles klar, dann gucken wir uns das mal genauer an. Ja, gut. Christine, was nimmst du mit aus der ganzen Zeit? Hast du wieder ein bisschen mehr Resilienz dazu gewonnen oder wie würdest du jetzt sozusagen, wenn das jetzt langsam aber sicher alles hoffentlich abgehakt ist, Was denkst du, unter welchem Slogan für dich selbst könnte man das Ganze so abhaken und welche Learnings haben wir alle mitgenommen?
Ja, ich hoffe es sehr. Ich glaube, ich brauche da wie immer noch so ein bisschen Zeit, um da auch in der Rückschau drüber nachzudenken. Mhm. Aber ich glaube, dass gerade das Thema Resilienz und auch so diese Erfahrung, dann aus der Krise rauszukommen und das auch geschafft zu haben und auch hoffentlich positive Erfahrungen in der Krise gemacht zu haben, dass das einen wesentlichen Beitrag leistet, resilienter und robuster zu werden. Ich richte mich da immer an einem Zitat aus, was ich da sehr eingängig finde, und zwar besagt das: Pain plus Reflection gleich Progress. Mhm. Das klingt erstmal so ein bisschen abgedroschen, aber ich meine, letztendlich, wie es die einfache Formel besagt, ne? Das ist ja das irgendwie insbesondere so Momente, die schwierig sind und die schmerzhaft sind, irgendwie für dich, wenn du auch bereit bist und dir die Zeit nimmst, darüber nachzudenken, eigentlich die größten Lernmöglichkeiten schaffen. Ja. Und nach vorne betrachtet, ne, sehe ich das eigentlich wie so eine Spirale, dass ich sage, wenn dann das nächste Mal eine Krise kommt, dann habe ich jetzt schon zwei Referenzpunkte, auf die ich mich beziehen kann und sagen kann, naja, irgendwie hattest du das ja schon mal. Ne? Und ja, das war irgendwie schwierig und an einigen Tagen unangenehm und unsicher, aber letztendlich ist es ja ganz gut ausgegangen. Also wird es eigentlich auch dieses Mal irgendwie dann hoffentlich ganz gut ausgehen.
Pain plus Reflection gleich Progress. Das ist das Growth Mindset, was wir am Anfang hatten. Ne?
Genau.
Tausend Dank, liebe Christine. Das war super spannend. Christine Thoma von Urban Spouse Club. Tausend Dank.
Super, danke dir, Michael.
So, wenn du das Thema dieser Folge hier spannend fandest, dann würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, dir auch nochmal die Folge 145 hier im Talente-Podcast anzuhören. Bisschen runterscrollen in deinem Podcast-Player. Die lautet nämlich 7 Hacks zum Onboarding neuer Mitarbeiter im Homeoffice während Corona. Und natürlich auch nach Corona wird uns das ganze Thema begleiten. Und da habe ich dir einfach mal 7, ja, echt coole Tricks zusammengefasst, wie dieses Onboarding neuer Mitarbeiter im Homeoffice ganz einfach und auch so funktionieren kann, dass die Leute sich wirklich, ja, willkommen fühlen, die anderen Kollegen gut kennenlernen können, etc. Du findest die Folge hier, wie gesagt, einfach, wenn du mal ein bisschen im Talente-Podcast runterscrollst in deiner Podcast-App, kannst du dir entweder sofort anhören oder für später speichern. Ich verlinke dir die Folge hier auch nochmal in den Shownotes dieser Folge in deiner Podcast-App. Und wenn du dann schon in deiner Podcast-App bist, dann klick doch gerne auch noch auf Abonnieren oder Folgen für den Talente-Podcast. Und dann hören wir uns schon in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dein Michael.